Mein Name ist Mario Neumann, eine Stunde reden heißt dieser Bremen 2 Podcast und Thema ist immer der zufällig getroffene Gast mit allem, was ihn beschäftigt und ausmacht. Bei Moritz Jansen Gottschlich bringt das eine ordentliche Portion Tragik mit sich.
Was ist das größte Chaos in Ihrem Leben? Mein Leben, weil es ist unendlich schwierig. Ich erlebe einfach nur Sachen, die ich darstellen möchte, aber nicht mehr hinkriege. Und dieses Chaos entsteht durch diese Zerrissenheit, durch dieses Verlorensein. Also nach dem Motto, meine Frau ist die einzige Person, die noch mit mir spricht.
Erst vor 5 Jahren ist erkannt worden, dass Dr. Moritz Jansen Gottschlich Autist ist. Außerdem hat er die Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Seine Eltern wollten ihn nie, sein Vater hat sich umgebracht und seine 2 Kinder hat er durch Kontaktabbruch verloren, wie er sagt. Doch wirklich hart ist sein Alltag.
Ich versuche das Beste zu geben, ja, aber es führt immer wieder zu Frust und Enttäuschung. Und zwar nicht kognitiv darstellbar. Ich verstehe es nicht. Wieso ruft er jetzt nicht mehr an? Oder wieso hat er nicht gesagt, ich komme zu spät oder sowas? Ich verstehe es nicht.
Aber Sie fühlen es.
Ich fühle es. Genau. Also das ist auch so eine Sache, die den Autisten nachgesagt wird, eben halt nicht, sie haben weniger Gefühle, sondern sie zeigen sie nicht. Sie haben sogar viel mehr Gefühle, sie können sie aber nicht entsprechend rüberbringen.
Das stört sie oder ärgert sie oder?
Das ist ein Handicap. Sorgt für diesen Frust.
Und für die Missverständnisse.
Und die Missverständnisse.
Wann und wieso eine Nahtoderfahrung das Schönste war, was er bisher erlebt hat, wie er in welchem Fach einen Doktortitel bekommen hat und was ihm das Klavierspielen bedeutet, das erzählt Moritz Jansen Gottschlich jetzt hier in ARD Sounds.
Hallo Moritz Jansen Gottschlich.
Ja, auch hallo zurück.
Ich habe Sie getroffen auf dem Gehweg und da haben Sie mir schon gesagt, ich darf noch einen Doktor dazu packen und auch noch geborener Strupp und Sie sammeln Namen, die Namen Ihrer Ehefrauen und Sie haben eine Kapuze auf. Und dann habe ich Sie gefragt, ob eben beim Mikrofon aufwärmen, ob Sie die absetzen wollen, Moritz, oder ob Sie die auflassen wollen. Und dann haben Sie gesagt, die Kapuze bleibt auf.
Bitte auflassen, das gehört zu dem, was ich gerne voranstellen möchte für diese Aufnahme, nämlich eine Besonderheit von meiner Konstitution ist der Autismus. Und wir sitzen jetzt hier in einem Tonstudio. Es ist für mich alles neu und ich bin gefühlt nahe dran an diesen klassischen Krisenzuständen, Overload, Meltdown, Shutdown. Mache es aber nicht. Ich habe mir gegenüber ein Gesicht, mit dem ich schon ein paar Worte gesprochen habe und das gibt mir schon die nötige Sicherheit. Aber zum Beispiel zu den Eigenarten des Autisten gehört, gerne eine Kopfbedeckung zu tragen.
Warum? Weil es Ihnen mehr Geborgenheit verschafft, oder?
Weil es mir eine Geborgenheit verschafft. Es gibt auch eine ganz bekannte Autismusforscherin, die mal aus den USA war, die hat in Schlachthöfen gearbeitet und hat dann festgestellt, Autisten fühlen sich besonders gut, wenn sie gepresst werden, wenn sie körperlich gedrückt, also ich habe das noch nicht hinter mir, aber das gehört wohl auch dazu, dass es verschiedene Sachen gibt, um diesen Reizüberschuss zu filtern. Also oder stellen Sie sich das so vor, beim Autisten 2 Sachen, der Reizfilter funktioniert nicht richtig, das heißt alles, was auf mich eintrifft, kann ich nicht filtern. Und das ist zum Beispiel so super schön angenehm hier in dem Tonstudio. Ich habe eben schon Ihrem Kollegen gesagt, am liebsten würde ich hier zur Untermiete einziehen. Es ist super schön ruhig. Und das Zweite ist, bei Autisten, alle sozialen Sachen kann ich nicht deuten. Also, Sie sitzen mir jetzt zum Beispiel gegenüber und haben die Hand am Kinn. Dann geht bei mir das Computerspiel los. Was will der mir sagen? Langweilt der sich? Oder sagt er, machen Sie das doch bitte auch mal? Also ich kann diese ganzen sozialen Sachen nicht deuten.
Es war einfach nur, weil ich nachgedacht habe, aufmerksam zugehört habe. Jetzt habe ich die Hände vom Kinn oder die Hand vom Kinn weggenommen und habe sie vor mich und halte mich fest mit meinen beiden Händen. Das ist für mich auch eine spannende Situation. Ich glaube, einen Autisten hatten wir noch nicht zu Gast bei einer Stunde reden. Das ist eine Premiere. Und mich würde interessieren, seit wann wissen Sie, dass Sie Autist sind und wie stark würden Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 beeinflusst das Ihr Leben?
Zur ersten Frage, ich weiß das erst seit 5 Jahren, diagnostiziert in der Uniklinik in Freiburg. Und es hat mein Leben sehr stark beeinflusst. Also Kollateralschäden am laufenden Band, von zerstörter Familie bis zu Psychiatrieaufenthalten und ganz, ganz gruseligen Sachen. Auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich A sagen, ich pflichte dem Arzt bei, der die Diagnose gestellt hat, der gesagt hat, Sie sind sowas von ein typischer Autist. Das riecht man sozusagen 5 Meilen gegen den Wind. Aber das Schwierige ist, ich schaffe es nicht, meinen Autismus leben zu können. Also im Sinne von, ich bin so maskiert. Also das heißt, ich benehme mich oder versuche auch so zu erscheinen, dass ich möglichst neutral wirke. Ich gehöre zwar nicht zu dieser, früher hieß das neurotypische Welt, also die Welt der Normalmenschen, zu der gehöre ich nicht, passe ich nicht, bin ich nicht kompatibel zu, aber ich versuche alles, um da irgendwie anzudocken, um so wenig wie möglich aufzufallen und so wenig wie möglich Probleme zu bekommen.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch diese vielen Jahrzehnte nicht aufgefallen oder noch nicht
richtig
irgendwo.
Genau. Ich habe das seit meiner Kindheit habe ich gelernt, pass dich bloß an, pass dich bloß an, pass dich bloß an. Also was weiß ich, ich bin groß geworden in der Stadt, in Wuppertal und in einem Schimanski-Ambiente, Nachkriegsbungalow aus Bruchsteinen auch nur aufgebaut. Ich habe im Alter von 8 Jahren gehört von meinen Eltern, ja, du bist doch nur ein Verhütungsfehler. Das zog sich durch meine gesamte Jugend und Kindheit und hat dann dafür gesorgt, dass ich mich gedacht habe, okay, dann versuche ich mich so gut wie möglich anzupassen. Zum Beispiel eine Geschichte ist, mein Vater oder meine Eltern, um Geld zu verdienen, mein Vater Busfahrer, meine Mutter nur Verkäuferin, in den 70ern haben dann in diesem Barackenambiente eine Baracke vermietet an einen Sexshop. So, dann hatten die da Werbung gemacht, rot mit Sexshop und ich so als Kind, ja, was ist denn das? Und meine Eltern so, ja, die können nicht richtig schreiben. Das ist die 6. Das muss eigentlich S-E-C-H-S sein, aber die können nicht richtig schreiben. Ich habe mich aber immer nur gewundert, warum besucht mich keiner? Also eben halt sozusagen der Autismus auch noch verstärkt durch die Umgebung.
Also haben Sie in dem Haus gewohnt über diesem Sexshop?
Das waren alles Baracken, Erdgeschossbaracken.
Und Ihre Eltern hatten mehrere von den Baracken?
Eine zum Wohnen, dann noch 2 zum Vermieten. Da gab es Zwangsversteigerungen regelmäßig. Das waren so Lagerräume, die vermietet worden sind. Dann gab es noch Garagen. Ja.
Interessant. Das Erste, wo ich eben schon einhaken wollte, war, Moritz, woher kam dieser Satz, pass dich an? Ne? Wurde der aktiv auch zu Ihnen gesagt, auch schon in früher Kindheit? Und der Zweite, wie ging es Ihnen in dem Augenblick emotional, als das Stichwort Verhütungsfehler bei Ihnen ankam?
Also erstens, das wusste ich ja noch nicht, dass ich mit solchen Sachen gar nicht umgehen kann. Was typisch ist, ist die Zeitverzögerung. Das heißt, diese Aussage kam und gemerkt habe ich das erst 2-3 Tage später, was das eigentlich vielleicht bedeuten könnte. Und dass mich das mir ziemlich die Schuhe vor den Füßen gezogen hat. Okay, das hieß so, meine Eltern hatten eine Lebensplanung mit Segelboot nach Italien fahren und sowas. Also trotz des geringen Lebensstandards möglichst viel draus machen. Und dann waren dann so Informationen wie, ja, das Segelboot mussten wir dann verkaufen wegen dir. Und im Sinne von, ja, ich habe den Lebensstandard kaputt gemacht. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, was ist ein normaler Lebensstandard. Also insofern zurückzukommen auf die Frage, eben mal, was hat das mit mir gemacht? Es hat mich zusätzlich noch verunsichert oder mich verloren gemacht im Sinne von, wo gehöre ich denn überhaupt hin? Oder warum spielt keiner mit mir? Oder irgendwas ist. Oder ich verursache auch Stress offensichtlich. Meine Eltern sehr stark auch gestresst. Meine Mutter hat mich auch immer wieder geschlagen. Offensichtlich habe ich etwas an mir, aber ich habe ja keine Ahnung, was das ist, sondern es war immer nur so, die anderen Kinder machen das so. Also muss ich versuchen, so zu werden wie die anderen Kinder. So ist das möglichst dann passend. So wird das von einem Kind erwartet.
Also haben Sie dieses Pass-dich-an-Ding selber für sich entdeckt oder als Prämisse,
ja, genau,
sozusagen als Versuch entwickelt, um irgendwie klarzukommen.
Trial and Error, also Selbstversuchen im Sinne von, wenn ich mich so benehme, dann bekomme ich weniger Probleme und weniger Stress. Okay, dann sind die Leute netter zu mir. Man kann auch sagen eben halt, warum zum Beispiel Abi. Ich habe dann mich fokussiert zum Beispiel auf schulische Leistungen. Habe dann 1,3er Abi und sowas und prämiert und ich weiß nicht was. Warum eben halt? Weil ich habe mich fokussiert und habe gesagt, okay, da bekomme ich wenigstens die Anerkennung oder das, was ich für Zuneigung halte von den Lehrern, wonach ich so stark gesucht habe, ja.
Waren Sie das einzige Kind?
Ja. Eben halt Verhütungsfehler.
Das heißt, Ihre Eltern haben tatsächlich eigentlich ihr Leben sich so vorgestellt, dass sie ohne Kinder.
Ja, komplett auch so geplant, trotz Vater Busfahrer, trotzdem so ein kleines Segelboot und immer zum Gardasee früher gefahren. Und das gab es alles dann nicht mehr, als ich dann da war.
Bevor wir weitermachen, dürfen Sie einmal in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens schauen. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ja. In dieser Box sind Zettel.
Ja.
Sie nehmen einfach 3 Stück raus, falten die auf und lesen laut vor, was draufsteht.
Die Box.
Um sie noch so ein bisschen stichpunktartig, steckbriefmäßig kennenzulernen.
Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Erstens, was mir sofort durch den Kopf schießt, ist der Grabstein von meinen Großeltern, auch noch da in Wuppertal. Da war genau diese Symbolik drauf. Und ich habe immer gefragt, was sollen diese Symbole auf dem Kreuz? Was soll das so? Was ist Ihr Symbol? Tja, ich würde sagen, der Wind. Ich weiß nicht, wie man einen, aber ja, als Symbol würde ich Wind nehmen.
Sie müssten eins von den dreien wählen.
Ach, eins von den dreien?
So ist die Frage zumindest gemeint.
Oh, Glaube, Liebe, Hoffnung.
Kreuz, Herz, Anker.
Anker. Was ist dann?
Hoffnung.
Die Hoffnung ist der Anker. Also mit Hoffnung kann ich wenig anfangen. Ich finde das ein bisschen auch falsch im Sinne von, es schafft eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden kann.
Jedenfalls, ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber ein Stück weit habe ich ja eben beim Zuhören schon festgestellt, da war ja eine Hoffnung.
Richtig,
Sie haben ja damals schon so agiert als Kind mit der Hoffnung, dass Sie dann diese Anerkennung bekommen von Lehrern, nach der Sie sich gesehnt haben. Also irgendwo war doch ein Hoffen da durch mein Verhalten, durch die Art und Weise, wie ich mich selber reguliere, steuere, darstelle, erreiche ich etwas.
Richtig, also es bezieht sich darauf, eben halt, wenn ich sage nein, also im Sinne von so religiös zum Beispiel untermauert, Hoffnung auf jenseitiges Leben und so, das ist eher weniger. Aber im konkreten Alltagserleben, ja, da sitzt diese vor allen Dingen kindliche Hoffnung drin, so nach dem Motto, wenn ich das nur richtig mache, was weiß ich, was das ist, richtig machen, aber eben halt, wenn ich es richtig mache, das ist die Hoffnung, dann geht es mir besser.
Schön.
Ja.
Die nächste bitte.
Ach so. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Oh, das ist sehr schnell zu beantworten. Ich brauche kein Publikum.
Sie brauchen keine Bühne.
Nein, also ich möchte ich auch gar nicht. Also ich bin auch noch Jazzpianist und die ganzen Auftritte, die ich da hatte, auch mit Big Band und so weiter. Oh Gott, Publikum und ganz viele Leute, möglichst so wenig Leute wie möglich. Gibt auch diesen Spruch eben halt, der Autist lebt auf seinem Planeten. Also ich fühle mich auch so ein bisschen wie, als wenn ich von einem eigenen Planeten hier hingekommen wäre auf die Erde und ja, wüsste gar nicht so recht.
Eine haben wir noch.
Einen haben wir noch. Was ist Ihnen peinlich? Nichts.
Stark.
Fertig.
Stark, ja. Als ich Sie vorhin getroffen habe auf der Straße, hatten Sie an Ihrer Brille so ein weißes Teil montiert. Ja. Und das haben wir dann kurz besprochen, brauchen wir das hier drin auch? Und dann haben Sie gesagt, nee, ich muss zugeben, mir persönlich wäre es ein bisschen peinlich, mit so einem weißen Dreieck an der Brille hängend rumlaufen zu müssen. Aber für Sie ist es eine Hilfe, so wie ich es verstanden habe, als Schutz vor der Sonne.
So ist das richtig, genau wegen einer starken Sonnenallergie. Also wir machen hier keinen Alterstalk im Sinne von, ich serviere Ihnen alle meine Krankheiten. Das wäre auch ein großer Aktenschrank voll.
Bräuchten wir mehr als eine Stunde.
Dann bräuchten wir ganz viel Zeit. Aber das gehört eben halt dazu, zu dieser Erkrankung. Mastzellaktivierungssyndrom heißt die, MCAS kennen sogar wesentlich nur Ärzte, heißt eine sehr hohe Allergie, sehr hohe Empfindlichkeit. Ich verweise zum Beispiel auf Hannelore Kohl, die wegen ihrer Sonnenallergie ein tragisches Ende gefunden hat.
Und Sie sind auch ein bisschen langsamer gegangen, als wir dann zum Studio gelaufen sind und sagten, gehen ist auch nicht Ihre...
Gehen ist auch nicht meine Sache.
Uneingeschränkte also Stärke.
Genau, auch eine Grunderkrankung, Multiple Sklerose, eine große Schwierigkeit von Erschöpfung und allem drum und dran. Ich bin jetzt zum Beispiel sehr glücklich, ich kann hier sitzen. Also eben halt war so dieses, oh, hoffentlich muss ich nicht lange stehen irgendwo. Nee, ich kann jetzt hier sitzen, das ist sehr angenehm. Ich habe das mit dem Autismus vorangestellt. Ich würde gerne noch eine zweite Sache sagen, die für mein Leben absolut prägend ist und die vielleicht auch erklärt, warum ich zum Beispiel mit diesem Glaube, Liebe, Hoffnung sehr wenig anfangen kann. Im Alter von 17, das heißt, ich habe Klavierunterricht und dann bin ich
Schule war auch schon ziemlich weit.
Weit und bin dann umgestiegen auf Posaune und hatte dann die Mediziner sagen Pneumothorax, einen Lungenzusammenfall. Und das war so krass, dass ich in ein Krankenhaus reingekommen bin. Die Ärzte hatten dann gesagt, oh Gott, das ist so weit, wir haben keine Zeit. Die haben mich auf eine Bahre gelegt, 4 Leute geholt. Dann hat sich der Arzt auf meine Schultern gekniet, mit dem Skalpell ein Loch oder einen Schlitz in den Brustkorb geschlitzt und eine Drainage reingebohrt. Ohne Betäubung, ohne alles. So, das Ganze lief ziemlich dramatisch ab, hatte zur Folge 2 Nahtoderfahrungen. Und das ist mit Abstand das Schönste und Glücklichste gewesen,
was Sie in Ihrem Leben erlebt
haben. So, warum haben die mich zurückgeholt zum Beispiel? Also nicht nur der Autismus sorgt dafür, dass ich mich völlig fremd fühle mit Geld, mit Auto. Was soll das alles? Ich brauche das alles nicht. Ich hatte sowas Tolles. Ich kann es vor allen Dingen nicht in Worte passen. Also insofern ist es auch wieder hier nicht so richtig passend. Eigentlich heißt es ja immer, beschreiben Sie doch mal oder sowas. Das ist ein Zustand, der ist nicht in Worte zu fassen.
Also ja,
beschreibbar. Ich habe Näherungen versucht zu finden. Also zum Beispiel, da gab es, in diesem Erlebensraum gab es Tische zum Beispiel, die waren gleichzeitig schwarz und weiß. Gleichzeitig stellen sich,
also Sie haben was gesehen sozusagen.
Zum Beispiel, ich habe Sachen gesehen, gleichzeitig schwarz und weiß. Ich habe eine große Geborgenheit, eine große Liebe empfunden, eine Wärme. Das sind, wie gesagt, alles Abstraktionen, die später gekommen sind, in dem Zustand nicht beschreibbar.
Aber es ist bei Ihnen eine Erinnerung vorhanden, wenn ich Sie richtig verstehe, Moritz, dass diese beiden Nahtoderfahrungen, die waren dann beide im gleichen Kontext?
Im gleichen Kontext,
Situation, als genau. Als der 17-Jährige da diese Notoperation hatten, dass Sie das als etwas sehr Positives und Angenehmes erinnern. Das ist Ihnen sozusagen gegönnt oder geblieben.
Es hat mir Angst genommen, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, wie, du hast keine Angst, du stirbst. Ich freue mich aufs Sterben, jedenfalls wäre das sowas Ähnliches wieder würde. Und ich kann nur so eine Botschaft bringen, Leute, macht euch keine Sorgen.
Schön,
also ich bin jetzt nicht der Jesus, der sich hier auf eine Bananenkiste stellt und sowas. Wie gesagt, ich mag viele Leute. Aber die Grundbotschaft ist, nee, sterben und so weiter, das ist jedenfalls bei mir nicht schlimm gewesen, sondern ich freue mich eher drauf.
Und medizinisch kam das zustande, weil Ihr Herz nicht mehr geschlagen hat?
Nein, weil die Lunge zusammengefallen ist. Also
ja, das gab quasi keine Sauerstoffversorgung
genau,
mehr.
Genau, und dann sorgt dieses geplatzte Vakuum dafür, dass sich alles verschiebt. Das heißt, das Herz war schon so weit weggedrückt, dass das nah am Abreißen war. Und deshalb waren die so nervös. Also das heißt eben halt, das schiebt sich dann alles, die Organe schieben sich dann alle weiter weg, wie als wenn man sie wegpumpt. Wie als wenn sie da eine Fahrradpumpe reinmachen und dann immer mehr in den Brustkorb pumpen und dann alles andere wegdrücken.
Und die Lunge war zusammengeklappt, weil?
Weil die Mediziner sagten, sie sind ein Spargeltarzahn, da ist das typisch. Ansonsten wissen wir nicht, woher das kommt.
Interessant. Und dann haben sie weiter Posaune gespielt oder haben sie es bleiben lassen?
Natürlich, das war dann vorbei.
Aber die Lunge ist wieder fit, oder?
Die Lunge ist soweit jetzt wieder unauffällig, bis auf eine allgemeine Weisung von den Ärzten, die damals hieß, meiden Sie große Höhen, meiden Sie Interkontinentalflüge und sowas, ja. Es ist eine Empfindungssache, es ist so eine Triggersache. Also wenn zum Beispiel Schmerzen da in dem Bereich auftreten, wo auch die Narbe war, dann werde ich direkt wie in einem Film gesetzt, so emotional, das ist dieser Zustand und dann kommen sehr viele schlechte Erinnerungen.
Interessant. Und es wird nicht gleich überschrieben durch diese schöne Nahtoderfahrung? Nein.
Nein.
Dann wird ihnen erstmal bange.
Ja, genau.
Was machen Sie dann?
Möglichst ruhig durchatmen, Luft holen, einatmen, ausatmen, versuchen den Geist oder die Kognition zu fixieren auf irgendetwas, was ich zum Beispiel sehe. Zum Beispiel ich würde jetzt hier zum Beispiel das rote Licht nehmen. Hier an dem Mikro leuchtet ein rotes Licht.
Ja. Sie suchen sich dann was, worauf Sie fokussieren können.
Genau,
Sie
etwas, worauf ich dann fokussieren kann, wo ich sagen kann, das und jetzt konzentriere ich mich.
Sie haben gesagt, Sie haben einen Doktortitel gemacht.
Ja.
Das heißt, Sie haben an der Universität studiert. Nicht nur das, Sie haben dann promoviert. War das einfach für Sie, diesen Weg zu gehen oder war das sehr herausfordernd?
Klassische Antwort, sowohl als auch. Einfach.
Aber es gab Leute, die an Sie geglaubt haben und die gesagt haben.
Nein, also einfach, Moritz, weil im Sinne von die Auswahl vielleicht. Im Abi hatte ich Leistungskurse Physik und Chemie, alle mit 1+, super schön. Und also dann mache ich das weiter. Geht ja einfach. Also ich habe mir nie Gedanken über, was heißt das, Arbeiten und sowas. Das heißt, ich habe nach dem Abitur normales Diplom Physik, damals hieß das noch Diplom Physiker, danach promoviert, weil es lief einfach so. Es war irgendwie angenehm. Ich war nicht in einem Labor, wo viele Leute waren, sondern ich hatte meinen einzelnen Versuch, den ich auszuwerten hatte. Das war wunderschön. Dann kam es kurz vor Ende der Promotion zum Zerwürfnis mit meinem Doktorvater, weil ich gesagt habe, okay, also länger bitte hier als 4 Jahre möchte ich nicht bleiben. Und der gesagt hat, nee, unter 6 kommen Sie nicht raus. Und dann gab es auf Biegen und Brechen, da habe ich gesagt, ich schmeiß alles hin. Nee, dann bitte promovieren Sie, machen Sie es irgendwie. Ja, und dann kam die Note cum laude raus, was das drittschlechteste ist. Und damit waren meine eigentlichen Pläne, Hochschulkarriere, Physikstudium, Professor werden, das war zerschossen.
Wollten Sie nicht länger bleiben als 4 Jahre?
Weil das gesamte Ambiente, immer wieder das Gleiche, das hat mich zerfressen. Vor allen Dingen dann irgendwelche Sachen zu, naja, sagen wir mal, die Wahrheit zu dehnen und zu strecken und auf irgendwas rauszulaufen. Also das war damals die Zeit, da war Supraleitung und vor allen Dingen hochfrequent Supraleitung total in. Da hieß es dann, ach, wir machen alles mit Supraleitung und das wird die Revolution der Welt.
Für Strom?
Für Strom, für alle vor allen Dingen Hochfrequenzsachen. Hier Mikros, Kameras, alles soll damit gemacht werden. Übrig geblieben ist jetzt, glaube ich, nicht viel, sondern ein Strombegrenzer für Transformatoren wird noch vermarktet und so weiter. Aber dieser Hype, der hat für mich schon an Grund und Boden verloren gehabt damals, weil es wurden Sachen versprochen, aufgrund von auch meinen Forschungsergebnissen, wo ich gedacht habe, das stimmt doch eigentlich
nicht. Okay, Sie haben quasi eine Diskrepanz gehabt zwischen dem, was Sie von Ihren Ergebnissen ableiten konnten und was andere von Ihren Ergebnissen abgeleitet haben.
Exakt.
Und diese Diskrepanz war so extrem, dass Sie gesagt haben, stopp, bis hierher und nicht weiter.
Ja. Auch da wieder noch ein Zeitsprung. Ganz spät habe ich dann nach Arbeitslosigkeit, das war bestimmt schon in Ende 30er oder 40er, habe ich noch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, die Politikberatung macht. Da war dann auch irgendwann, ja, dass ich dann gemerkt habe, die fälschen ihre eigenen Statistiken. Dann bin ich beim Chef drin gewesen und der hat mich einfach nur rausgeschmissen, weil ich noch in der Probezeit war.
Und also haben Sie dann einen Ort gefunden, wo Sie sich auch beruflich einbringen konnten und im positiven Sinne auch eine längere Zeit hatten, wo Sie wirken konnten?
Nach der Promotion war ich erstmal was Ähnliches wie Sie, nämlich ich war als Journalist für die 4. Tageszeitung Deutschlands. So als Freiberufler habe ich immer mal wieder was geschrieben. Tschernobyl war damals in zum Beispiel. Und dann nach 300 Bewerbungen und nur Absagen kam dann eine Zusage für eine Bewerbung von einem der größten Finanzkonzerne, weltglobalen. Und da habe ich gedacht, nee, also zu solchen Arschlöchern, Entschuldigung, will ich ganz bestimmt nicht. Ja, bin ich hingefahren. Das war natürlich, also vom Ort kann ich in Deutschland sagen, Frankfurt am Main, wo denn sonst? Also bin ich hier hingefahren zum Bewerbungsgespräch. Ja, und dann haben die mich danach genommen. Das war noch die Zeit, keine Handys, sondern ich bin zum gelben Telefonzelle gelaufen, habe meine damalige Frau angerufen und habe gesagt, du glaubst es nicht, die wollen mich nehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich da hin will. Und dann hat meine ganze Umgebung gesagt, okay, also du hast eine Frau, du musst irgendwie arbeiten, du musst was verdienen, du hast eine Verantwortung. Okay, dann habe ich da angefangen, habe einige Jahre als Kommunikationsmanager gearbeitet, sogar mit den Vorständen zusammen und sowas. Also richtig. Oder auch eine Anekdote. Sie erinnern sich zu
genau. Hat das gut geklappt oder hat das nicht gut geklappt? Nee,
genau. Ich schiebe das ein und dann kommt nicht die Antwort. Ich schiebe das eben ein, weil es ist wichtig. Es passt zu diesen, da stimmt doch irgendwas nicht. Und zwar, ich habe im IT-Bereich gearbeitet als Kommunikationsmanager. Ja, da war die Zeit des Snowden, hieß der. So, und alle haben damals gesagt, oh Gott, haben wir gar nicht gewusst. Ja, hallo, ich war jetzt nicht ein wahnsinnig hohes Tier da, aber in den Pflichtenheften unserer Programmierer stand genau drin, welche Backdoors, also welche Zugänge sie für den amerikanischen NSA offen lassen mussten. Das wusste jeder.
Okay.
Und das war auch sowas, wo ich gesagt habe, das passt alles hier nicht. Das ist doch alles nur Lug und Trug.
Und dann war die Beschäftigung dort auch?
Die war dann auch irgendwann ein neuer Chef, das typische eben halt erst ein Brite, dann ein Amerikaner und dann alle leidenden Mitarbeiter ausgetauscht und gefeuert aus Prinzip. Ja, und da war ich dann halt mit dabei und da war Ende.
Nach wie vielen Jahren?
Nach 7 Jahren.
Aber wieso haben Sie sich dort beworben, wenn Sie eigentlich gar nicht zu so einem Konzern wollten?
Aus dem Zwang, ich muss doch irgendwie arbeiten.
Okay.
Also alle haben mir gesagt, Mensch, du musst doch deine Frau ernähren.
Haben Sie dann später noch was gehabt als Job?
Danach kam die Scheidung von der ersten Frau, die gesagt hat, wenn du aus diesem Job rausgehst und kein Geld mehr verdienst, bin ich weg. Und das war sie dann auch, mit Kind weg. Genau, ich habe zwei leibliche Kinder, beide kann ich nicht mehr sehen, sind beide für mich wie gestorben. Oder genau, von einem Kommunikationswissenschaftler wurde mal gesagt, was ist Tod? Nein, nicht Herzstillstand, nicht Stillstand der Gehirnströme und sowas, sondern Tod ist das Ende aller Kommunikation. Und in dem Sinne sind meine Kinder leider für mich gestorben.
Würde ich als Rhetoriker sofort unterschreiben, ja.
Ja, genau. Danach bin ich freiwillig in eine Psychiatrie gegangen und da wurde per Zufall, Zufallsdiagnose, die MS diagnostiziert, weil es wurde ein MRT standardgemäß vom Gehirn gemacht und da wurde gesehen, oh, total zerklüftetes Gehirn, total klein, da gucken wir mal nach, was das ist. Aha, da war das die MS. Und da wurde mir dann der Weg in die Erwerbsunfähigkeitsrente geöffnet, sodass ich eigentlich, ich finde, ein sehr entlastetes Leben von diesem Druck habe, dass ich sage, ich muss da mich jetzt nicht mehr so groß um die Brötchen kümmern, sondern ich habe den Luxus, ich bin Rentner.
Und kommen Sie damit über die Runden oder ist das eine schmale Rente?
Das ist eine sehr schmale Rente, aber meine Frau ist auch berentet und zu zweit schaffen wir das. Ja.
Sie haben vorhin mehrfach gesagt, als Sie Kind waren, hat niemand mit Ihnen gespielt.
Richtig.
Auch nicht in der Schule, in der Pause?
Eher so am Rand. Ich hatte da eher so die klassische Opferrolle. Also eben mal, guck dir den langen Lulatsch mal an mit der Brille drauf, auf der Nase und so. So im Sinne von, stell dich mal ins Tor, dann wissen wir ja ganz genau, dass wir 5 Tore schießen können und sowas. Also, oder beim Tischtennis auch, der kriegt es ja eh nicht hin.
Wie haben Sie es kompensiert oder was haben Sie denn?
Ja, wie ich eben gesagt, ich habe versucht, das über die Leistung zu kompensieren. Ja. Also ich habe versucht, alle die, die aus meiner Sicht gemein oder unfair zu mir waren, dann habe ich gemerkt, okay, da sind die aber schwach. Okay, ich kann Zuneigung von Lehrern bekommen, wenn ich dann einfach nur gute Noten habe und alles dann abspulen kann, was die brüllen.
Und wann haben Sie verstanden, was in diesem Sexshop-Ding wirklich passiert? Wie alt waren Sie da?
Weit jenseits der 20 irgendwas, 22, 23, dass ich dann nochmal mir überlegt habe, okay, was zu einer Erinnerung dann hochgekommen ist und so, ach ja, stimmt, das war das mit den roten Buchstaben und sowas und im Zusammenhang mit, dass ich mich versuche, ständig selbst zu reflektieren oder immer wieder versuche, was ist an mir so Furchtbares dran, dass Menschen den Kontakt zu mir meiden. Mhm. Und das war dann eben halt, ach, gucke ich mal dahin. Ach ja, stimmt, da gab es ja diesen Sexshop, was vielleicht eine Erklärung sein könnte, dass damals schon von der Grundschule die Kinder einen großen Bogen um mein Haus da oder wo ich gewohnt habe, gemacht haben. Das Witzige ist auch noch da in der Stadt Wuppertal, wo ich wohne, die Parallelstraße war die Puffstraße, also das passte irgendwie in dieses Ambiente hinein, wusste ich alles damals gar nicht. Also so nach dem Motto, was stehen in der Frau mit schwenkenden Handtaschen auf der Straße? Meine Eltern sagten dann, ja, die langweilen sich.
Aber das war nie ein Bereich oder ein Punkt, der für sie anziehend war oder wo sie dann irgendwie als Jugendlicher gedacht haben, oh ja, da kriege ich auch Anerkennung, Liebe, Zuwendung.
Nein, also einfach, da würde ich eher sagen, das ist so ein gefühltes, was ist wahrhaftig oder was ist eine belastbare Zuneigung und nicht nur eine Maske? Also eben halt, meine Wahrnehmung ist auch, da wäre eben halt, wenn ich das hier unterbringen kann, James Ensor war zum Beispiel so ein Maler, der sehr viele Menschen mit Masken gemalt hat. Und da habe ich mich auch wieder gefunden im Sinne von, ja, so nehme ich die Welt wahr. Überall laufen Leute maskiert mehr oder weniger herum. Was ist denn wirklich, was ist echt? Ich kann es nicht finden, sondern es ist eher meine Empfindung, die sagt, nee, also da stimmt doch was nicht.
Interessant. Ja. Darf ich fragen, wie Sie denn Ihre erste Frau kennengelernt haben?
Die erste Frau habe ich kennengelernt. Meine Eltern hatten mich eben halt sozusagen, ich habe gar keine großartige Zuneigung oder kein Interesse an Frauen gehabt. Mein Vater war ein ziemlicher Liebemann. Die haben mich dann also nach dem Motto als Nachhilfe angemeldet bei Tanz. Ich war dann also nicht Tanzschule, sondern Turniertanz, also richtig Verein. Obwohl ich da nie was gewonnen habe, immer der Letzte war, weil ich immer total schlagsig auch. Aber da, der Hintergrund war, wie mein Vater mir immer sagt, ja, und da kommst du mal auf andere Ideen. Wenn ihr euch da umziehen müsst vorm Turnier, ja, dann siehst du auch mal nackige Frauen. Das war sozusagen eine Hilfe, die bei mir aber nie angeschlagen hat.
Und wie lange haben Sie das gemacht mit dem Tanzen?
Das habe ich gemacht von ungefähr Alter 10, 11 bis zum Alter von 18, 19. Ja. Also bis nach dem Pneu noch. Also Pneumothorax ist ja eben halt dieser Lungenzusammenklapp. Deshalb sage ich nur kurz Pneu. Das war für mich so ein Halt. Auch eben halt, okay, da kenne ich wenigstens Leute. Da habe ich eine Frau, mit der ich zusammen tanze. Vielleicht ergibt sich da irgendetwas. Ja.
Und da ist nie jemandem aufgefallen, dass sie aufgrund ihres Verhaltens vielleicht ein Gehirn haben, das anders funktioniert.
Sie ganz haben sich klare so gut Antwort, angepasst. Nein. Ich habe mich wunderbar angepasst.
Und haben Sie jetzt nach 2021 dann auch mal irgendwie eine Selbsthilfegruppe aufgesucht für Autismus, oder?
Da fange ich schon an zu lachen. Gruppe und Autist, nein, das passt nicht zusammen. Das ist eine nette Idee.
Aber gibt es Online-Foren? Nee, man will keinen Austausch.
Erstens gibt es ja diesen Spruch, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. Also eben halt, das ist etwas sehr Prägendes und sehr Individuelles. Das heißt, wenn Sie mich interviewen und sagen, ich kenne jetzt einen Autisten oder ich kenne Autismus, nee, Sie kennen den Autisten Moritz. Aber wie anders ist, das kann sehr stark unterschiedlich sein und dementsprechend so divergent sind auch die Interessen und überhaupt die Kommunikationswege dieser Autisten untereinander. Ich habe noch keinen Autisten. Ich habe mehrere getroffen, aber ich habe keinen gefunden, mit dem ich da irgendwie Interessen geteilt hätte oder mich hätte verständigen können.
Interessant. Gut. Lieber Moritz, wir sind drei für den Koffer. Sie dürfen einmal aufklappen. Und ich hoffe, das ist für Sie nicht zu viel. Es sind da einige Dinge drin, mehr als ein Dutzend. Sie dürfen eine Sache rausnehmen und dann einfach eine Sache auswählen und sagen, warum Sie das Ding rausgenommen haben.
Nehmen wir das hier. Ich habe ein das... Hört man auch, dass ich habe einen Schneebesen herausgenommen. Das ist quirlig und das ist nicht konstant. Das ist eine meiner sozusagen rückblickend Lebenserfahrungen. Es bleibt nichts gleich, es ändert sich alles. Es ist alles irgendwie verquirlt oder mein Leben würde ich eher als Strudel bezeichnen. Also eben, es ist so ein Lebensstrudel. Da kommen Sachen rein, gehen wieder Sachen raus. Aber es ist verquirlt. Oder auch Sie als Interviewer und ich, wir sind ja nicht wirklich getrennt. Also zum Beispiel, ich atme jetzt hier Kohlendioxid aus. Jetzt atmen Sie Kohlendioxid ein, bauen das vielleicht sogar in Ihren Körper rein. Ja, sind Sie dann Teil von mir oder bin ich ein Teil von Ihnen? Also es ist nicht wirklich alles zu trennen. Deshalb dieser Schneebesen.
Es hat Ihnen noch nie jemand so schön zum Klingen gebracht und es hat auch noch nie jemand den Schneebesen genommen und keine einzige Silbe zum Thema Kochen gesagt. Aber kochen Sie oder kochen Sie nicht?
Doch, ich koche sehr gerne. Es ist für mich eine Fokussierung oder Ablenkung oder ich weiß nicht, welche Worte ich dazu sagen soll. Es ist wie wenn ich Jazzklavier spiele. Wenn ich koche, dann bin ich nur beim Kochen. Also dann ist mein Gedankenapparat, wo ich Ihnen ja gesagt habe, oh Mensch, jetzt hat der Mensch aber die Hand wieder am Kinn, stützt sein Kinn ab und so weiter. Was will er mir damit sagen? Dieser Gedankenapparat ist da nicht, sondern ich bin dann einfach nur beim Kochen. Ich kann mich konzentrieren. Meine Frau im Rollstuhl braucht auch eine entsprechende Versorgung und ist dankbar, wenn ich kochen kann zum Beispiel. Ja. Und mit meinen ganzen Allergien, ich kann mir das aussuchen. Also zum Beispiel, ich bin aus den letzten 5 Akutkrankenhäusern rausgeflogen, weil die gesagt haben, wir können sie nicht ernähren mit ihren Energien. Also das ist so auch so eine Sache. So was mache ich mal, wenn ich mal richtig ins Krankenhaus? Schwierig, weiß man nicht. Also die haben alle Catering, die haben alle...
Welche Allergien haben sie denn?
Also mit Brühe können sie mich umbringen, mit Jod. Jodiertes Speisesalz können sie mich schon mit abschießen.
Was würde dann passieren, wenn sie das essen?
Zuschwellende Atemwege, Hautausschlag, Hitzewallungen und Kreislaufbeschwerden.
Kennen Sie alles? Haben Sie alles schon erlebt?
Ja, habe ich alles schon erlebt.
Was ist für Sie am anstrengendsten, so am ganz normalen Alltag, am ganz normalen Leben, diese vielen Reize?
Die vielen Reize, die ständige Überforderung. Sie finden mich auch nicht auf Facebook oder sonst irgendwas, Internet und sowas. Das ist
auch so. Buch lesen geht noch oder geht nicht?
Ein Buch lesen geht noch, aber die Einschränkung, die Konzentrationsspanne hat sehr stark abgenommen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Kontraindikation sozusagen dem Motto, aha, du bist promovierter Physiker, wie willst du uns verarschen? Du sagst, du kannst kein Online-Banking machen. Nee, kann ich nicht, okay. Weil nicht mehr. Ja.
Aber Sie konnten es mal.
Ich konnte das mal. Ich war, wie gesagt, als Manager
da in der Bank. Ich meine, Online-Banking für sich privat machen.
Ja, ja.
Und das geht jetzt nicht mehr?
Nein, das geht alles nicht mehr.
Weil?
Weil zum einen die optischen Reize, das Flimmern vom Bildschirm.
Zu anstrengend ist. Da fängt
alles an zu tanzen, was kommt wohin. Also und da piept jetzt ein Fenster auf, muss ich da was machen? Da bin ich schon weg. Das zweite ist die Handhabung oder die... die Betriebsanleitung, also nach dem Motto, ich kann den einen Weg gehen und dann geht das wieder weiter in zwei verschiedenen Wegen und nochmal die wieder und da bin ich völlig verloren. Ich weiß gar nicht, was muss ich denn jetzt machen? Wie komme ich wieder zurück und sowas, ja.
Würden Sie dann sagen, das hängt mit der MS zusammen oder hängt das mit dem Autismus zusammen? Und hat sich dann eins von den beiden verstärkt, wenn Sie es mal konnten und jetzt nicht mehr können?
Online-Banking? Meine Antwort darauf wäre erstmal einen Schritt zurück. Das sind Zuschreibungen, das sind Namen, das sind Begriffe MS oder Autismus. Mhm. Also ich würde das gar nicht so stark differenzieren. Ich kann das auch nicht auseinanderhalten. Also da kann man zum Beispiel, ein klassisches Symptom ist die Erschöpfung. Ist jetzt die Erschöpfung die Fatigue, wie sie heißt, von der MS? Oder ist die Fatigue von einem Autismus, weil der ständig überfordert ist mit allen Reizen und sonst irgendwas? Also Sie können das auch gar nicht so auseinanderhalten, sondern Sie können einfach nur die Sachen beschreiben oder am Körper fühlen. Okay, ich falle jetzt um. Vor Müdigkeit.
Und das passiert einmal im Monat oder einmal die Woche?
Das passiert jeden Tag.
Jeden Tag, dass Sie sozusagen an den Punkt kommen, wo Sie sagen,
ja, ich kann nicht mehr.
Akku leer, Game Over.
Game Over.
Tilt.
Ja.
Irre. Und dann machen Sie was? Hinsetzen, atmen, einen Schluck Wasser trinken?
Nicht setzen, legen.
Hinlegen.
Vor allen Dingen
auf den Rücken?
Legen, auf die Seite.
Auf die Seite.
Seite, Augen zumachen, Licht zumachen, dicht machen. Also wie gesagt, es ist ein Potpourri an Sachen. Migräne zum Beispiel ist auch so eine Sache, die mich fast wahnsinnig. Also dunkel, auch ein Reiz, das ist unwahrscheinlich geil. Und dann kann ich ungefähr nach 30 Minuten Minimum mal liegen, kann ich wieder aufstehen und sagen, okay, jetzt muss der Müll rausgebracht werden.
Dann können wieder die nächsten Schritte.
Dann kann ich wieder sagen, was die nächsten Schritte wären, ja.
Das heißt, diese Alltagspflichten, die kriegen Sie noch hin, aber für mehr ist oft keine
Ressource. Oft keine Kapazität und das ist so eine beklemmende Situation zu wissen, ja gut, also eigentlich, wenn ich zumindest auch das auch noch vergleiche, ich weiß ja, was ich früher mal gemacht habe als Manager, eigentlich wäre das dran, Wohnung suchen und sonst irgendwas oder das müsstest du auch machen, um das zu machen, im Internet zum Beispiel gucken und gleichzeitig zu wissen, nee, das geht gar nicht mehr, das kriegst du ja gar nicht hin. Die Anforderungen zu sehen, aber zu wissen, das packe ich nicht.
Und wie geht es Ihnen damit, Hilfe anzunehmen und sich dann Hilfe zu suchen und helfen zu lassen?
Sehr viele, sehr schlechte Erfahrungen.
Ui.
Also Assistenten, Pflegegrad habe ich
auch. Oder die Chemie nicht stimmt. Oder?
Wo meine Reaktionen, sagen wir mal, ich reagiere heftig auf irgendetwas und sage, ich kann auch mal laut werden, ich kann auch mal rumschreien.
Hey, das wird ja nicht verstanden, so, oder?
Ja,
das wird nicht.
Dann laufen die Leute weg.
Wie oft passiert das? Das passiert nicht jeden Tag.
Dass ich rumschreie nicht, aber dass wenn zum Beispiel ein Assistent, wenn ein Helfer kommt und etwas schon anders macht, dann ist das schwierig für mich. Also es reicht schon, wenn der sagt, ich komme um 11. So, dann heißt es für mich, um 11 ist um 11. Dann sitze ich spätestens um 11:05 da und denke, warum ist der Typ noch nicht da? Dann steigt schon der Stresslevel. Dann, egal wer dann da reinkommt.
Und dieser Stress führt in Ihrem Körper zu Reaktionen?
Der Stress führt in meinem Körper zu Reaktionen, meistens zu Migräne und zu psychischen, diesen, wie ich gesagt hatte, eben halt die klassischen Zustände des Autisten oder Krisenzustände des Autisten, Overload, also wenn es zu viel ist, Meltdown und Shutdown, es ist zu viel, ich krieg das nicht mehr unter. Vor allen Dingen, der ist jetzt zu spät. Dann geht das Gehirn tackern wieder. Warum ist der zu spät? Warum ruft der mich nicht an? Das geht eher in diese defizitäre Schiene rein, eben halt, okay, da sind wir wie bei der Jugend, eben halt, du hast ein Defizit, also du machst irgendwie was nicht richtig. Ich habe offensichtlich Defizite, aber ich kriege die nicht unter einen Hut. Auch von anderen nicht.
Und in dieser Spannung leben Sie Tag ein, Tag aus.
Ja, was bleibt mir anders übrig?
Und machen das Beste draus, so wie Sie auf mich wirken und rüberkommen.
Ja.
Aber können Sie Ihr Verhalten so steuern, wie Sie möchten? Oder würden Sie sagen, das klappt mal besser und mal schlechter?
Letzteres. Sehr stark tagesformabhängig.
Und was ist mit Medikamenten?
Erstens, Autismus ist keine Krankheit, sondern ein Zustand. Also da gibt es auch keine wirklichen Medikamente, also eben halt Ritalin wie bei ADHS-Leuten oder sowas. Bei Autisten ist da wenig angesagt. Zum Beispiel meine MS ist eine spezielle Sonderform, die reagiert überhaupt nicht auf Medikamente.
Das heißt, Sie nehmen aktuell nichts?
Ich nehme ganz viele Medikamente. Also ich habe mein Potpourri, meine Box ständig dabei. Das sind meistens ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, Sachen wie Vitamine oder sowas. aus, weil die Erkrankung, wie ich eben nannte, Mastzellaktivierung, was beruhigt die Mastzellen im eigenen Körper? Mastzellen werden beruhigt durch Vitamin C und sowas. Und ja, deshalb ist sowas immer dabei.
Wir sind reif für die großen Fragen des Lebens, lieber Moritz.
Drei wieder. Okay, ich lese vor. Wann ist Ihnen Gerechtigkeit wichtig? Bei welchen Themen? Was ist Gerechtigkeit? Noch ein Ausflug. Also, wahrscheinlich ein böses Lachen. Also einer meiner Großväter war stellvertretender Vernichtungslagerleiter. Da habe ich die Akten gelesen, da vom Zentralarchiv in Ludwigsburg. Auch witzig, in Anführungszeichen, ich bin jetzt zusammen mit einer Rollstuhlfahrerin als Ehefrau. Ja, dieser Mensch hat sich die Menschen, die er in die Gaskammer geschickt hat, ausgesucht über Wettläufe. Raten Sie mal, wo meine Frau dran gewesen wäre. Und in dem Urteil, eine riesen Anklageschrift, Staatsanwaltschaft und so weiter, in dem Urteil, was nur zwei Seiten war, wurde gesagt, okay, alles super plausibel, was die Staatsanwaltschaft vorträgt, nur leider, also ich sage jetzt leider, wir brauchen, um jemanden wegen des Mordes zu überführen, zwei Zeugen. Wir haben aber nur noch einen, der gesehen hat, wie er jemanden umgebracht hat. Deshalb wird er freigesprochen. So viel zu Gerechtigkeit.
Also gibt es sie nicht, für Ihr Verständnis? Oder es gibt sie, aber sie widerfährt nicht.
Also sie ist schwierig institutionell darstellbar, also mit Gerichten und so weiter. Gerechtigkeit gibt es wahrscheinlich over the long run, also wenn ich das auf die lange Dauer sehe. Aber nicht, dass ich jetzt sage, das ist die Ursache und da bumm, kommt direkt die Wirkung. Nee, also so einfach, glaube ich, geht das nicht. Okay, was ist das größte Chaos in Ihrem Leben? Mein Leben.
Ja. Wobei, wenn wir jetzt tatsächlich sagen würden, wir müssten einen Aspekt oder eine Facette rauspicken, Ihre Wohnsituation, Ihre Ernährungssituation, Ihre Freizeitgestaltung, Ihre berufliche Situation, da können wir ja schon einiges clustern. Da sehen wir ja schon, bei der beruflichen Situation, haben Sie gesagt, ist es ganz gut, dass da dieser Druck weg ist, ja, durch die Erwerbsunfähigkeitsrente. Ja. So, das ist also nicht das größte Chaos. Dann haben wir den Bereich Wohnen, zu Hause sein. Da habe ich gehört, Sie haben eine Frau, die sitzt im Rollstuhl, mit der nehme ich an, wohnen Sie unter einem Dach.
Ja, und
das
da,
ist, genau. Sie haben auch mal vorhin das Wort Wohnungssuche genutzt, aber aktuell haben Sie ein Zuhause.
Wir haben ein Zuhause, notdürftig. Okay.
Aber dann wäre das ja auch nicht das größte Chaos. So, dann haben wir noch die Ernährungsgeschichte. Da habe ich schon gelernt, da gibt es diese Ergänzungsmittel, die Sie alle dabei haben. Trotz der vielen Allergien kommen Sie über die Runden und können sich sozusagen Nahrung zuführen. Und was hatte ich noch genannt? Freizeitgestaltung, Alltagsgestaltung?
Nein, genau. Gucken Sie mal. Ich hack da nochmal ein. Das größte Chaos ist genau dieses Zusammenleben, dieses mit einer Ehefrau in einem Konstrukt Familie oder Ehe zu sein, weil es ist unendlich schwierig. Ich erlebe einfach nur Sachen, die ich darstellen möchte, aber nicht mehr hinkriege. Und dieses Chaos entsteht durch diese Zerrissenheit, durch dieses Verlorensein. Also nach dem Motto, meine Frau ist die einzige Person, die noch mit mir spricht. Also ich bin jetzt in der super glücklichen Situation, es spricht noch mal jemand mit mir und nimmt mich ernst oder hört mir zu. Aha, das ist zwar jemand hinter einem Mikrofon, aber es ist mal wenigstens eine tolle Erfahrung. Aha, da spricht mal jemand mit mir. Ansonsten sprechen vielleicht noch Leute mit mir, die das vielleicht beruflich machen, Ärzte oder sowas, aber nicht aus persönlichem Interesse. Also ich unterstelle Ihnen jetzt auch nicht das große persönliche Interesse, aber doch zumindest ein implizites berufliches Interesse, was bei mir ankommt.
Und Ihre Erfahrung ist, dass es sonst kaum oder keine Menschen gibt, die sich Ihnen zuwenden und mit Ihnen Kontakt haben und soziale Interaktion haben und mit Ihnen sprechen, weil Sie, wie sagen Sie es? Ich wüsste, wie ich es formulieren würde, aber ich möchte Ihnen das erstmal nicht zu Ende führen.
Weil ich nicht der Norm entspreche.
Ja. Ich hätte gesagt, weil Sie ein Sonderling sind.
Ja.
Das kommt aufs Gleiche raus.
Ja. Letzter Zettel. Welches Erlebnis?
Kurze Nachfrage. Haben Sie dafür Verständnis oder sind Sie deshalb frustriert? Oder beides? Ich würde beides zulassen, in meiner Großzügigkeit.
Ich würde Verständnis auf der einen Seite, gucken Sie mal.
Ja, und Frust ja, gleichzeitig, ja, weil es einfach fehlt. So, es fehlt Ihnen.
Verständnis im Sinne von, was habe ich selbst erlebt? Zum Beispiel, bevor ich nicht das erste Kind hatte, gab es für mich in Deutschland keine Frau mit Kinderwagen. Nachdem ich das erste Kind hatte, gab es das nur noch. Oder jetzt, wo ich die Rollstuhlfahrerin habe, gucke ich auf abgesenkte Bordsteine. Vorher war mir das völlig egal, ob es einen abgesenkten Bordstein gab oder nicht. Also ist zusammengesetzt.
Zusammengesetzt heißt Verständnis und Frust.
Verständnis und der Frust, Verständnis eben halt, ich bin anders, wenn sozusagen die Autisten oder wer weiß ich, die Gruppe sich in der Mehrheit wäre, ja, dann wären sie der Sonderling, dann hätte ich aber auch Verständnis, okay, der nickt jetzt mit dem Kopf, aha, okay, der hat einen Kopfhörer auf, aha, interessant, verstehe ich, ja, scheint sein Beruf zu sein, wenn ich das von der Mehrheit aus definiere. Aber der Frust entsteht, ist sozusagen permanent da, weil ich bin allein. Ich bin ständig auf der Suche, auf dem Kampf und komme auch da wieder nochmal zurück zu diesem Nahtodsache. So nach dem Motto, ich bin verloren in dieser Welt. Ja, ich versuche das Beste draus zu machen. Also immer wieder auch bei dem, was Sie eben gesagt haben. Ja, das trifft meine Überzeugung. Ich versuche das Beste zu geben. Ja, aber es führt immer wieder zu Frust und Enttäuschung. Und zwar nicht kognitiv darstellbar. Das ist noch wichtig. Also diese Frust und Enttäuschung, ich verstehe es nicht. Wieso ruft er jetzt nicht mehr an? Oder wieso hat er nicht gesagt, ich komme zu spät oder sowas? Ich verstehe es nicht.
Aber Sie fühlen es.
Ich fühle es, genau. Also das ist auch so eine Sache, die den Autisten nachgesagt wird, eben halt nicht, sie haben weniger Gefühle, sondern sie zeigen sie nicht. Sie haben sogar viel mehr Gefühle, sie können sie aber nicht entsprechend rüberbringen. Also das, ob mehr oder weniger, aber ich habe bestimmt mindestens genauso viele Gefühle wie Sie, aber ich kriege sie nicht rübergebracht.
Und das stört Sie oder ärgert Sie oder...
Das ist ein Handicap. Sorgt für diesen Frust.
Und für die Missverständnisse.
Und die Missverständnisse.
Jetzt die nächste Frage, bitte.
Also, welches Erlebnis aus Ihrer Kindheit vergessen Sie nie?
Da hätte ich gern ein Positives.
Ich habe Gegenstände geliebt. Und zwar eine Liebe zu alten Dampflokomotiven, Schmalspur-Dampflokomotiven. Und das vergesse ich zum Beispiel auch nicht, das erste Mal im Führerstand einer solchen Lok gewesen zu sein, die Kohle zu riechen, diese Wärme und sowas. Ach, das ist
toll. Das Ding ist gefahren.
Bitte?
Das Ding ist gefahren?
Ja, ja.
Und Sie durften dabei stehen?
Ich durfte dann auf dem Wagen direkt dahinter sein und wenn sich sozusagen meine Eltern mal engagiert hatten, noch dann ein bisschen Trinkgeld an den Lokführer gegeben haben, dann durfte ich auch mal eine Station mitfahren. Ist auch vorgekommen.
Und das werden Sie nie vergessen?
Das werde ich auch nicht vergessen. Ich werde viele Sachen nie vergessen.
Haben Sie noch eine?
Aus der Kindheit. Aber es soll ja positiv sein. So, also erstens,
ich würde auch eine negative zulassen. Ich bin ja gar nicht so streng, wie ich tue.
Auf dem Schulhof völlig allein zu sein, niemanden zu haben, der mit einem gerne mal Pausenbrot teilt oder sowas. Also das ist sozusagen nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern das ist etwas, was sehr oft passiert ist, so dieses so nicht dazu zu gehören. So würde ich das formulieren.
Das werden Sie auch nie vergessen, dass Sie nicht dazu gehört
haben. Ja, genau.
Gehören Sie heute dazu? Auch nicht. Immer noch nicht.
Nein. Jedenfalls nicht zu der Mehrheit.
Spannend finde ich ja das mit dem Klavierspielen. Dass Sie gesagt haben, Sie sind Jazz-Pianist.
Ja.
Haben Sie Unterricht genommen?
Im Alter von 8 Jahren fing Klavierunterricht an, Klassik in der Musikschule. Dann dieser Ausflug Posaune für ein Jahr, dann wieder zurück. Und dann hieß es dann, ja, wir machen einen neuen Fachbereich auf in der Musikschule, Jazz-Klavier. Und da habe ich mich angemeldet, habe ganz viele auch rein kognitiv versucht zu bewältigen, Skalen und was man alles da so lernt, die Stücke und so weiter. Und ich habe einfach dieses Gefühl der Freiheit nie gehabt. Bin dann später zu einem Musiklehrer gekommen, der Professor an der Musikhochschule in Köln dann geworden ist. Nach dem Konzert sprach ich den an, hör mal, kann ich bei dir auch Jazzunterricht bekommen? Der guckte mich dann von oben bis unten und nochmal von oben bis unten an und sagte, naja, normalerweise unterrichte ich nur Hochbegabte, aber wir können es mal probieren. Wir haben es probiert und ich habe von ihm mitgenommen dieses Vergiss alles und wenn du nur einen Ton spielst und der kommt aus deinem Herzen, das ist richtig. Und das ist das, was mir die Welt der Musik viel weiter geöffnet hat.
Also improvisieren.
improvisieren. Das heißt, ich setze mich jetzt, auch wenn ich da am Klavier sitze, hin, ich spiele das, was mir durch den Kopf geht. Also ich höre das, was ich auch spiele, vielleicht schon kurz bevor ich auch die Taste drücke, das spiele ich, ohne mich an irgendwelche Noten und Stücke halten zu müssen.
Wie lange hat er Sie unterrichtet?
Der hat mich da über 2 Jahre unterrichtet, da war ich aber bei diesem Finanzkonzern und bin da immer nur, was weiß ich, vielleicht 4 oder 4-mal im Jahr für jeweils 1 Stunde oder 2 hingefahren.
Und wie schwer hat Sie das belastet, dass die Frau 1 mit Kindern weg war?
Gruselig. Also
ja, und Frau 2 ist dann ja auch weg, oder?
Nee, als zweite Kind. Frau 2 war weg, ist wieder da. Ist besagte Rollstuhlfahrerin,
okay.
Aber das Kind ist weg. Also das Kind aus dieser zweiten Ehe, was auch dann eben halt hieß, ich hatte auch zum Beispiel mal Hodenkrebs, da sagte dann ein Urologe, okay, Sie brauchen nicht mehr zu verhüten, Ihre Spermiendichte ist so gering, so entstand dann ein weiteres Kind. Und dieses weitere Kind hat dann im Alter von 13, 14 gesagt, nee, ich gehe weg von der Familie, ich gehe ans Jugendamt und dann war sie weg und jetzt ist sie bei einer Wohngruppe und unendliches Leid für mich im Sinne von, ich habe da so viele, da sind wir bei den Emotionen und Gefühle investiert und wieder bin ich vor eine Wand gelaufen, ein Abbruch, ein kompletter, wie ich gesagt habe, Kommunikationsabbruch, ein Tod.
Und sie hat so entschieden, weil sie sich nicht wohlgefühlt hat oder weil sie sich nicht entfalten konnte oder weil sie...
Ich habe sie mehrfach gefragt, es kam nichts, was ich gelernt habe, zum Beispiel da sind wir bei Gericht, eben ein Familiengericht, da geht es nicht um Beweise, da geht es um die entsprechende Geschichte. Ich habe sie, meine Tochter mal gefragt gehabt, warum denn diese ganzen Lügen da in diesen Gerichtssachen drin? Ja, weil ich nur so das bekommen habe, was ich wollte. So, ja, Gerechtigkeit, ich weiß nicht, was ist Gerechtigkeit? Also
sie hat selbst eingeräumt, dass das Lügen sind,
ja.
Die in dem Papier standen.
Ja, interessiert keinen.
Uns hat das
Jugendamt und
das
Gericht
auch nicht interessiert. Nein. Dass das nicht der Wahrheit entsprach.
Der Tatsache. Mir gegenüber hat sie das ja nur gesagt. Sie hat das ja nicht gesagt vor Gericht und nicht vor ihren Rechtsbetreuern.
Ja, klar. Ist sie auch in diesem Spektrum?
Ich vermute es sehr stark.
Und Ihre Eltern?
Nee, jetzt erstmal das noch zu Ende. Ich vermute es sehr stark. Es hat niemanden interessiert. Also wenn ich denke, meine Tochter oder mittlerweile auch Ambition, Sohn zu werden, Geschlechtsumwandlung, genau, also das erste mein Stiefkind von dieser zweiten Ehe war männlich, ist jetzt weiblich.
Moment, das Stiefkind habe ich noch gar nicht auf dem Zettel. Es gab die zwei Leiblichen bisher nur in meiner
Chronologie. Zwei Leiblichen und diese Rollstuhlfahrerfrau, ich sag's jetzt verkürzt, eben halt hat ein eigenes leibliches Kind in diese Ehe mitgebracht. Da gibt's auch eine Geschichte zu, als ich dieses Malheur da aufgedeckt hatte in dieser Unternehmensberatung, dieser Politikberatung und ich rausgeflogen bin, da wohnte ich nach dem Scheitern meiner ersten Ehe in einem Kloster, in einem Benediktinerkloster, bin ich da untergekommen. Der Chef aber dieser Unternehmensberatung war der Freund von dem Abt, sodass an dem Tag, wo ich da rausgeschmissen wurde, noch an demselben Abend mir der Abt gesagt hat, nee, du kannst hier nicht länger wohnen. Und ich war dann auf Wohnungssuche und es war dann das 20-jährige Abi-Treffen angesagt. Und da habe ich gesagt, Leute, und da muss ich sowieso nicht hin. Alle reden ja nur von meinem Auto, mein Pferd, mein Haus und sowas. Aber ich habe Wohnungsnot, also bin ich dahin und habe dann diese zweite Ehefrau wieder getroffen. Und sie hat mich aufgenommen und mir die Wohnung geöffnet. Und auch daher sagte eine alte Kollegin aus diesem Finanzkonzern, sagt noch, Mensch, du bist ja so blind. Also nach dem Motto, eine Frau, die einen Mann zu sich in die Wohnung einlädt, die will doch was von dem. Und ich so, nein, die will doch nichts von mir. Ich wohne doch da nur. Ja, und so sind wir zusammengekommen.
War sie da schon im Rollstuhl?
Nein.
Okay, aber dieses Kapitel kriegen wir nicht mehr unter.
Muss alles nicht sein.
Das Schönste, was Sie bisher in Ihrem Leben hatten, Moritz, habe ich ja gelernt in dieser Stunde bisher, waren diese Nahtoderfahrung, diese doppelte Nahtoderfahrung, möchte ich mal sagen, weil Sie zeitlich ja nah beieinander waren, als Sie diesen Lungenzusammenbruch hatten mit 17, 18 rum. So, und da waren Sie im Krankenhaus und das haben Sie mit so einer Begeisterung erzählt, dass ich es kaum wage zuzulassen, aber bei mir die Frage aufkommt, der Mann hat so ein herausforderndes Leben, sein Dasein ist so anstrengend. Wie ist es gelungen, dass er bisher sozusagen um eine Selbsttötung drumherum gekommen ist?
Eine relativ einfache Antwort, weil ich es nicht weiß oder beziehungsweise ich habe schon auch aus anderen Nahtod-Literatursachen, Kübler-Ross und sowas gehört. Jemand, der Suizid begeht, landet in einer richtigen Hölle. Viele berichten nach Suizidversuchen, dass sie ein ganz fürchterliches Erlebnis hatten.
Nahtoderlebnis, ja.
Okay. Nahtoderlebnis, sodass ich einfach immer, wenn ich das wüsste, wäre ich ja wahrscheinlich schon, genau, zum Beispiel mein Vater ist mit Suizid von der Brücke gesprungen. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich ja schon auch schon längst zur Münchner Brücke, da war das bei ihm, gefahren und wäre in den Tod gesprungen. Ist aber bei mir nicht. Und es ist so eine intrinsische Motivation. Das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, das hat mich sehr bewegt, eben halt versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, das ist so eine Art, würde ich auch fast sagen, Lebensmotto. Ich versuche doch, das Beste draus zu machen. Dann habe ich doch auch eine Verantwortung. Ich habe nicht nur eine Verantwortung für die Kinder, die hatte ich mal, die sind weg, aber ich habe jetzt eine Verantwortung für eine Ehefrau. Da kann ich doch nicht einfach sagen, hey, und tschüss und das war's. Also
das heißt, Sie waren auch noch nie an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, ich sehe keine Hoffnung mehr oder keine Möglichkeit mehr.
Es gab da dieses Missverständnis. Zum Beispiel mein erster Psychiatrieaufenthalt, Trennung von der ersten Ehefrau, bin ich in die Psychiatrie gegangen, habe ich gesagt, Mensch, also als ich gefragt wurde, ja, was würden Sie denn gerne tun? Ja, habe ich gesagt, ich würde mich gerne hier hinlegen wie so ein Rabbi und sterben. Dann hieß es dann, ja gut, suizidal und ab auf die geschlossene, ja, seitdem weiß ich, nein, sollte man eigentlich nicht sagen, wenn man es nicht wirklich vorhat. Ja.
Wie alt waren Sie, als Ihr Vater gesprungen ist?
Im Jahr 2000, wie alt war ich denn da? Geboren bin ich 67, was war das dann? 40? Nee.
33.
33, genau, 33, ja. Nicht 43, ja. Schwach im Kopf rechnen. Also Physiker können auch nicht unbedingt gut rechnen.
Was haben Sie gefühlt damals, als Sie es gehört haben?
Eine große Verwirrung, eine weitere große Verwirrung. Also erstens, er war im Endstadium Pankreaskrebs, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber man hat ihn nicht vernünftig palliativ versorgt. Das war zu der Zeit wohl noch gar nicht üblich mit Schmerzmitteln. Es gab keinen Platz im Hospiz. Er war ja, wie gesagt, Busfahrer, kannte sich gut aus da im Nahverkehr. Und dann ist er dann, weil es nah war, zur Münchner Brücke gefahren. Das ist ja war lange Zeit die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands zwischen Solingen und Remscheid. Und hat sich da das Leben genommen, ja. Und es ist kein Abschied. Also da sind wir wieder bei diesem, gut, dass Sie das Thema nochmal ansprechen, eben halt. Das ist für mich dann so eine Passung. Also zu diesem Verhütungsfehler passt, dass er zum Beispiel einen Abschiedsbrief ausschließlich an seine Ehefrau geschrieben hat. Kein Wort zu seinem Sohn.
Aber Sie kennen den Brief, der an die Frau
ging? Ja, kein Wort über seinen Sohn und sonst irgendwas, sondern eben halt, der Abschiedsbrief ging nur an seine Frau.
Das heißt, Sie haben quasi keinen Vater gehabt?
Na, also
zugespitzt formuliert.
Funktional ja, emotional in Abständen ja auch. Zum Beispiel Dampfeisenbahn, also wahrscheinlich bin ich deshalb auf die Dampfeisenbahn auch aufmerksam geworden, weil das war auch sein Traum sozusagen. Ich bin ja mitgefahren, wenn er zur Dampfeisenbahn gefahren ist und dann habe ich das auch miterlebt. Also es gab immer so temporäre Blitzlichter, wäre ein bisschen zu kurz, aber doch so Phasen, wo er mal intensiver Zeit hatte. Aber er war Busfahrer, er hatte Schichtdienst, er hat immer diese Schichten, war total fertig auch. Also der hatte nicht viel Zeit für seinen Sohn.
Wie war das für ihn, als Sie promoviert haben? War er stolz?
Erstens waren die sehr stolz, sie waren mit beim Promotionsvortrag. Aber der Abriss des Verständnisses, der kam schon relativ früh, also eigentlich schon zu Ende Abitur oder Anfang Studium, habe ich gemerkt, das, was mich bewegt oder was mich fasziniert hat, zum Beispiel höhere Mathematik in der Physik oder sowas, das haben die gar nicht verstehen können. Also da gab es überhaupt keine Gesprächsgrundlage mehr.
Also eine noch stärkere Entfremdung.
Ja.
Haben Sie Ihrer Mutter verziehen, dass sie Sie gehauen hat?
Ja.
Konnten Sie Ihre Eltern lieben?
Was ist Liebe? Sie fragen mich etwas und ich weiß schon mit diesem Begriff gar nicht so richtig anzufangen. Also ich weiß, was viele Leute runter subsumieren, Romantik und ich weiß nicht was. Liebe im Sinne einer bedingungslosen Zuneigung, nein. Eine vorbehaltliche Zuneigung, immer wieder partiell und immer wieder, ich habe meiner Mutter immer wieder Blumen gekauft und geschenkt, weil ich wusste, das macht man, ich bin im Blumenladen gewesen, haben meiner Mutter Rosen gebracht und sowas. In der Hoffnung, ja, meine Zuneigung kann ich damit zeigen und die kommt auch an. Aber ich erlebe meine Mutter auch oder habe als total überfordert. Eben hat die hat wahrscheinlich nicht gewolltes Kind großziehen müssen und dann noch eins, was sehr psychisch anstrengend bis überfordert war als Autist. Also wie kriege ich das unter einen Hut? Also da denke ich, da werden auch bei meiner Mutter viele Sicherungen durchgebrannt sein, was sie bestimmt nicht wusste, einfach weil das Kind so war, wie es war.
Aber da war eben wieder das Wort, haben Sie es gehört? Sie haben nochmal Hoffnung gesagt.
Ja.
Ihr Anker.
Ja.
Was ich mir eben gedacht habe, als ich die Frage gestellt habe, ob sie ihre Eltern geliebt haben, wollte ich als Indikator wissen, haben sie geweint um ihren Vater, als er tot war? Oder haben sie nicht geweint?
Ja.
Sie haben geweint?
Ja.
Danke. Wenn Sie jetzt nichts mehr haben, Moritz, wo Sie sagen, das muss hier noch mit rein in diese eine Stunde Reden-Folge, dann würde ich zur Abschlussfrage kommen, aber ich will das nicht tun, ohne Ihnen vorher noch mal eine Gelegenheit zu geben.
Da kommt direkt meine Rückmeldung dazu. Ich danke Ihnen für das Reden können. Ich danke Ihnen ganz von tiefem Herzen. Ich kann da mal richtig durchatmen. Das tut gut, reden gekonnt zu haben. Dankeschön, vielen, vielen Dank.
Lieber Moritz Jansen Gottschlich, geborener Strupp, wenn Sie den Strich ziehen, wie bringen Sie es auf den Punkt, was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Die Geschichte meines Lebens, würde ich sagen, ist ein summarischer oder ein Schirm. Es geht weiter. Da sind wir wieder bei der Grundüberzeugung oder Erfahrung nach diesen Nahtodsachen. Es geht weiter. Dieser Rahmen für diesen komischen Herrn Moritz Jansen Gottschlich. Es geht weiter. Nicht so viele sich Gedanken machen und oft kommt es ja sowieso anders, als man denkt. Also insofern, ich sitze jetzt zum Beispiel hier, da habe ich heute Morgen gar nicht dran gedacht. Es passieren Sachen, die einfach kommen.
So, und ich danke Ihnen, dass Sie mitgekommen sind, dass Sie sich darauf eingelassen haben, mit Ihrer Besonderheit als Autist bei einer Stunde Reden, sich einem großen Publikum zu stellen, das Sie glücklicherweise jetzt auch gar nicht sehen mussten. Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die eine Stunde Reden-Folge Stoma, gutes Leben trotz Beutel am Bauch. Die Parallele, die ich da sehe, ist nämlich, dass es da auch einen Menschen gibt, der nicht so sein Leben gestalten kann, wie das der Großteil der übrigen Menschen um ihn herum machen können. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Hier kommt noch ein Podcast-Tipp. Ob Autismus, ADHS oder Tourette, manche Menschen denken, fühlen und handeln, so wie Moritz Jansen Gottschlich, einfach anders als die Mehrheit. Im Alltag und Beruf stoßen Betroffene immer wieder auf Barrieren. Dabei ist Neurodiversität Teil menschlicher Vielfalt. Meine Kollegin Nathalie Rieder vom Podcast Wie wir ticken hat dazu im Dezember 25 eine eigene Podcast-Folge gemacht. Sie heißt Neurodiversität, warum anders ticken normal ist. Und diese Folge findet ihr, wie alle anderen Folgen vom Podcast Wie wir ticken, ebenfalls in ARD Sounds.